Moin und herzlich willkommen zum IT ist alles Podcast. Der Interview-Podcast von PCO, in dem sich alles um IT, Cybersecurity und spannende Menschen aus dieser Welt dreht. Eure Gastgeber sind Marcel Sievers und Julius Hölche. Viel Spaß!
Hallo da draußen an den Empfangsgeräten. Hier spricht euer Julius. Wir haben wieder eine neue Podcast-Folge für euch. Die Nummer kommt zur Abwechslung, nachdem ich die letzten Male ja so performt habe, einfach mal wieder von Marcel. Finde ich sehr gut und damit Marcel heute zu meiner Rechten in unserer Vierertruppe hier. Ja, leg mal los.
Es zieht sich irgendwie durch, dass wir vier Leute im Podcast
Wahnsinn,
sind.
Wahnsinn, ne?
Das ist schon so der, ich habe auch letztens drüber nachgedacht, ob wir bald mal einen Azubi aufnehmen bei uns im Podcast.
Oder mit fünf.
Ja, oder erstmal einen Azubi, der so ein bisschen mitläuft und mit anfängt, damit wir dann auch jemanden haben, der das irgendwann mal übernehmen könnte in den nächsten 10 Jahren. Nee, aber wir wissen ja nicht, wie lange wir das hier noch aufrechterhalten können mit den 100 plus Folgen. Wir geben natürlich alles. Wir sind jetzt auch schon 4 Jahre dabei, ja. Und irgendwann müssen wir es auch den jungen Leuten wieder die Bühne geben, ne? Und wir sind jetzt Folge 90.
Sagt
und
er mit 27.
Wenn ich jetzt mal gegenüber gucke, eine junge Person, frisch, dynamisch, gut aussehend, rasiert
eine,
mit Hemd.
Zwei.
Ich gucke jetzt erstmal auf Tim,
so.
Weil Tim ist ja unseren Hörern schon bekannt. Vielleicht ist der ja unser neuer Azubi.
Ja, das wäre doch mal was. Tim und Frederik, wir begrüßen euch erstmal in unserer Runde. Schön, dass ihr da seid.
Hi. Vielen Dank.
Hi. Ja, Tim, du warst, ich habe es nachgeguckt, in Folge 60 hier, bist du meisten bekannt.
Also 60?
30 Folgen weiter bist du wieder dabei. Das heißt,
stark, machen wir das aber 120, ruft er wieder an.
Genau, so werden wir es genau tun.
Notiere ich mich schon mal.
Notier dir das schon mal. Mal gucken, Frederik, ob wir dich auch nochmal wieder reinholen.
Doch.
Folge 180.
Ja, Folge 60 war es mit 20, gerne mal reinhören und mal gucken, was vor allen Dingen der Tim auch, wenn ich jetzt mal die erste Frage in eure Richtung gebe, jeweils, nämlich wer ihr seid, was ihr macht. Und natürlich auch, was euch auszeichnet. Mal gucken, ob der Tim da das Gleiche gesagt hat vor 30 Folgen. Also da checkt das doch auf jeden Fall mal ab. Und damit würde ich sagen, Tim, Frederik, sucht euch aus, wer anfängt, aber holt die Hörer mal ab, wer ihr seid.
Also ich bin ja eher dafür, dass der Gast immer anfängt, also Frederik, bitte.
Ich hätte immer gesagt, den älteren Leuten.
Danke,
das war
danke.
Ne? Deshalb.
Alter vor Schönheit, ja.
Genau.
Ja, dann fange ich mal an, also vor 30, das können wir ja schneiden. Nein, in der 60. Folge hatte ich noch ein paar andere Aufgaben tatsächlich, habe mich ein bisschen verändert. Deswegen wird sich das jetzt ein bisschen anders darstellen, wie ich mich hier präsentiere. Mittlerweile verantworte ich bei PCO einen neu gegründeten Bereich, den Bereich KI. Das machen wir jetzt seit knapp einem halben Jahr, haben ganz viel schöne Erfahrungen der Zeit sammeln dürfen, sowohl positive als auch negative. Da werden wir sicherlich gleich was noch zu hören, bin aber schon im 17. Jahr bei PCO tatsächlich.
Siehst du nicht mehr aus?
Nee. Vielen Dank. Ich wusste das auch nur, weil LinkedIn mich daran erinnert hat und weil Frederik so einen netten Post bei LinkedIn darunter gepostet hat. Also von daher.
Was denn von so einem Opa in so einem
genau
Rollator?
Genau,
oder?
Ja, es war so im
Aber mit Raketenantrieb.
Genau.
Rakete darf auf LinkedIn nicht fehlen.
Richtig.
Ich habe mich nur kurz daran erinnert, dass ich da zu der Zeit in der 7. Klasse war. Deshalb wahrscheinlich so wie ihr auch. Genau, aber das ist eine super Überleitung, dass ich mir auch kurz vorstelle. Ich bin Frederik Bauerfeind, bin aktuell Chief Commercial Officer bei Taut, habe die letzten 6 Jahre bei einer Beratung gearbeitet, die im Data- und AI-Segment unterwegs ist, war davor als Business Analyst unterwegs bei Freenet und davor habe ich meine Ausbildung als Industriekaufmann gemacht. So ein bisschen das, wo ich herkomme und den Tim habe ich, glaube ich, mal mit einem Bier auf dem Microsoft-Event kennengelernt, so wie es sich gehört. Und,
das war ein guter Abend.
So lernt man Tim meistens kennen.
Und sind wir jetzt schon ein paar Jahre im Kontakt und freue mich, heute hier zu sein.
Sehr gut. Ihr habt es gemacht wie fast alle unsere Gäste. Nämlich, ihr habt die Frage geskippt, was euch auszeichnet. Tim,
perfekt.
Du fängst an. Gucken, ob dich das Gleiche noch auszeichnet wie vor 30 Folgen.
Ja, was zeichnet mich aus? Vieles, aber was
viel Bier auf Microsoft Events.
Ja, der Drang zu einer Hopfenkaltschorle ist irgendwie auf Microsoft Events immer irgendwie präsent anscheinend. Und wenn man da gute Leute kennenlernt, ist es ja auch umso besser. Was mich auszeichnet, glaube ich, in meiner letzten Station oder generell bei einer PCO ist, glaube ich, dass ich immer innovativ bin und immer versuche, neue Ideen und neue Lösungen an den Mann zu bringen, an den Markt zu bringen und auch ein ganz gutes Verständnis von unseren Kunden und vom Markt habe und eigentlich ganz gut verstehe, was da draußen so los ist und das relativ gut verarbeiten kann und dann immer diese Ideen hier bei einer PCO unterbringen darf, ne? Und ja, jetzt neue Geschäftsbereiche gründen darf und das ist natürlich was einen sehr stolz macht und was einen irgendwie auch immer weiterbringt, glaube ich, auch in seiner Laufbahn hier. Und das ist, glaube ich, was mich irgendwie in meiner Zeit hier bei PCO ausmacht.
Und wenn man das ergänzen kann, ich glaube, du hast jetzt sehr viel von dem Kunden und von dem Markt gesprochen, wo du natürlich immer wieder diese innovativen Ideen auch anbringst, aber du hast ja auch mal tief in der Technik angefangen. Also du kannst auch unter die Motorhaube gucken.
Witz und Balz, ja.
Genau, das zeichnet dich, glaube ich, auch aus, weil das macht ja dann auch so die Mischung von innovativem Geist und der Technik dahinter. Ja. Also das würde ich dir jetzt einfach mal zuschreiben. Vielen Marcel kennt es noch von früher.
Ich kenne Tim noch von früher. Das war auch einer der Kollegen, wo ich mal in Ausbildungszwecken mitlaufen durfte. Oh. Und Folge 89 gestern mit Hellmann, mit den Hellmännern, sage ich mal. Der Shannon Hellmann, der hat mal berichtet, dass er mal bei dir das Praktikum gemacht hat, Tim. Ja. Ne? Das heißt, Tim ist hier eigentlich so das lebende Beispiel für, ich habe hier angefangen, habe jetzt die höchsten Berechtigungen im Unternehmen, weil eigentlich alles durchgelaufen ist, was man hier so machen kann.
Spearfishing Income.
Und immer höher, schneller, weiter. Und ja, jetzt ist KI das Thema.
Jetzt Daumen drücken, dass das erfolgreich wird.
Genau, Frederik, hau raus, was zeichnet dich aus?
Ja, ich glaube, es ist tatsächlich das unternehmerische Denken einfach, was ich schon gefühlt während der Ausbildung verankert hatte und dann auch immer der Drang, Dinge zu verändern, anzustoßen, nach vorne zu gehen. Immer dann, wenn ich das Gefühl hatte, dass das nicht mehr Anklang gefunden hat, habe ich mir auch irgendwas Neues gesucht. Also auch immer wieder neue Herausforderungen zu finden fürs Unternehmen, für mich selber. Und das versuche ich natürlich auch zu übersetzen auf die Kundenprojekte, die wir haben. Ich glaube, es gibt viele Berater da draußen, die irgendwie Liebe zur Technik haben, die Technik gerne umsetzen, aber dann halt den unternehmerischen Aspekt einfach vergessen, dass Unternehmen auch Geld verdienen müssen. Ne? Und das versuche ich dann zu übertragen.
Das heißt, das ist auch der Grund, warum du dann immer bei Freenet raus bist. Ne? Ich habe mich eben auch gefragt, gibt es die überhaupt noch? Aber dann ist mir eingefallen, ja doch, manchmal sehe ich Werbung im Mobilfunk-Kontext. Aber ist ja dann auch schon ein paar Jahre her.
Ja, tatsächlich war es ganz interessant, weil zur damaligen Zeit mein Ausbildungsunternehmen aufgekauft wurde von der Freenet. Dann wurde Freenet TV gegründet, so eine kleine Startup-Sparte im Konzern, hätte ich jetzt fast gesagt. Und da habe ich dann angefangen. Und ich muss sagen, ich habe keinen Schritt beruflich bis jetzt bereut. Ich habe sehr viel gelernt und ja, es war dann aber irgendwann der Zeitpunkt gekommen, dass ich gesagt habe, ich brauche mehr Projekte, ich will mehr sehen.
Und wir sind jetzt hier durch.
Wir sind jetzt hier durch. Genau. Hier ist meine Kündigung. Und
Freenet TV durchgespielt.
Genau. Hast du ein Lifetime-Abonnement?
Tatsächlich habe ich jetzt den Vertrag vor ein paar Monaten gekündigt. Also ich hatte
auch jetzt bist du ganz raus.
Also jetzt bin ich wirklich offiziell ganz raus. Okay. Wurde auch nur maximal penetriert von vielen Anrufen. Also wenn ihr mal bei Mobilcom Debitel seid und kündigt, da kommen echt viele Anrufe.
Ja, da scheint ja nicht, das passende Angebot dabei gewesen zu sein.
Aber da wird sich immerhin noch drum gekümmert.
Ja, richtig.
Sehr gut. Also heute soll es ich kann schon mal so viel verraten, es darf in Richtung AI gehen. Und weil, sag ich mal, wir beide da relativ unbeleckt sind.
Wir sind, glaube ich, nur Anwender.
Wir sind Anwender und natürlich auch Podcast-Host und deswegen sitzen wir ja natürlich auch hier. Aber bevor wir da viel drüber reden, nehmt uns vielleicht mal mit in die Begrifflichkeiten dahinter. So, wir haben gerade schon mal ein bisschen was gehört. Wir haben von Business Intelligence gehört, Data Warehousing, Data Analytics, AI, alles schwirrt so rum. Marcel und ich würden das so alles in einen Topf werfen. Nehmt uns mal mit, wo die Unterschiede in diesen Begrifflichkeiten sind.
Ich glaube, das kann ich ganz gut machen. Ich glaube, ich habe die Reise so gefühlt mit durchgelebt. Eigentlich gibt es alle Bereiche schon bestimmt seit 20, 30 Jahren in verschiedensten Ausführungen. Ich habe damals angefangen mit BI-Systemen. Ich glaube, das älteste BI-System ist tatsächlich Excel, wenn man es so will. Wird auch als BI-System klassifiziert. Dann habe ich irgendwann modernere BI-Systeme kennengelernt, wie ClickSense, Power BI, Tableau. Dann habe ich mich mehr Richtung Data Warehousing entwickelt. Data Warehousing ist im Grunde genommen einfach nur eine Methode, um Daten strukturiert, relational zu speichern, um sie dann irgendwie weiter zu verarbeiten. Sei es dann wieder mit Business Intelligence Systemen, sei es für das Zurückspielen in ERP-Systeme oder weitere operative Systeme. Und jetzt so seit 2 Jahren natürlich auch durch den Gen-AI-Hype, der da durch ChatGPT entstanden ist, kommt immer mehr das Thema KI auf. Und dadurch dann natürlich auch die ganzen Submethoden, Subtechniken wie Machine Learning, Deep Learning und so weiter und so fort. Ich glaube, die Reise ist noch lange nicht vorbei. Die Cloud hat da auch viel bewirkt, vor allem auch, sag ich mal, was das DWH-Thema anging, vor knapp 4 Jahren. Auf einmal haben alle geschrien, ich brauche ein Cloud Data Warehouse. Jetzt schreien sie alle, okay, ich brauche mal vernünftiges Machine Learning in der Cloud, weil meine Datenmengen sind so enorm, ich kann die gar nicht mehr, sag ich mal, auf der Kiste im Keller irgendwie laufen lassen. Das auch zu echt akzeptablen Preisen. Und das ist schon sehr spannend, so mitzuerleben. Ich meine, du kommst ja auch aus dem Infrastrukturbereich, hast da ja auch schon sehr viel Wandel miterlebt, Tim.
Genau, also gerade die Sprachmodelle, die wir jetzt nutzen, auch wenn du von Gen AI sprichst, sind natürlich alle irgendwie vorkonfektioniert da. Ja, und wir müssen halt nicht mehr große Modelle antrainieren. Also die sind vortrainiert. Und durch Cloud und durch solche Technologien haben wir halt einen relativ schnellen Time-to-Value. Also wir können relativ schnell solche Modelle trainieren auf unsere Daten eben halt auch und die dann sozusagen den Unternehmen zur Verfügung stellen, damit die eben halt davon profitieren können. Und ich glaube, gerade das ist etwas, was durch Cloud nochmal ganz stark befeuert wird, dass wir eben halt nicht mehr im Keller irgendwie eine Büchse haben, wo wir dann Algorithmen, Machine-Learning-Algorithmen und irgendwie was anlernen müssen, damit ein Sprachmodell dann am Ende dabei rauskommt. Und das bringt einen natürlich einen ganz, ganz massiven Schritt nach vorne. Und das, was du gesagt hast, ist natürlich, um das nochmal auch vielleicht zusammenzufassen, ist alles das, was Frederik gerade erzählt hat, sind so diese vorherigen Schritte. Ne? Also ich beschreibe das immer ganz gerne, also so KI ist so die Cherry on top, also das, was quasi irgendwie sich diesem Ganzen bedient, was im Vorfeld gemacht werden muss. Also ohne Daten, ohne Informationen, ohne strukturierte Informationen und Daten können wir die tollste KI haben, dann wird das aber nicht erfolgreich werden. Und deswegen muss so viel Arbeit auch im Vorfeld da reingesteckt werden in diese Prozesse, die Frederik gerade genannt hat, damit wir überhaupt da annähernd die Ergebnisse erzielen können, die wir uns vorstellen oder die sich der Kunde vorstellen. Auch wenn die neuen Sprachmodelle da sehr viel verzeihen, das muss man natürlich auch sagen.
Ich glaube, die verzeihen sehr, sehr viel. Man merkt auch, je weiter wir in die Zukunft blicken, ich glaube, desto interessanter wird die ganze Kiste nochmal. Also vor allem bin ich sehr gespannt auf ChatGPT-5, also was es da für Neuerungen gibt. Soll ja 10-mal besser sein als ChatGPT-4o und das finde ich schon absolut geisteskrank.
Wie kann man eigentlich, also frage ich mich jetzt so als Laie, wie misst man 10-mal besser?
Gute Frage. Also ich glaube, man hat mal so einen Test gemacht, wie hoch der IQ ist.
Ah, okay.
Und der liegt gerade bei 155.
Also Einstein. Liegt der dann bei 1000?
Geht ja nicht. Ne? Ich habe mich das dann auch gefragt. Ich glaube halt vor allem, was die Parameter angeht, also wie viel Wissen steckt wirklich im Large Language Model, wie funktioniert auch diese ganze RAG-Technologie, die da mittlerweile hintersteckt. Also da ist sehr, sehr viel Wandel. Ich glaube, um nochmal zurückzukommen, viel Vorbereitung, ja, stimme ich durchaus zu. Ich glaube, mittlerweile gibt es aber viele Microservices, die einfach die Arbeit erleichtern. Also weil früher hat man Konnektoren für Systeme, irgendwie Quellsysteme selber gebaut. Heute nutze ich ein Connector-Tool, was mir das out of the box liefert. So, und da habe ich früher pro Datenquelle 4-5 Tage investiert, damit das sauber aufgebaut ist. Heute drücke ich auf den Knopf und ich habe die Daten irgendwie aus dem System. Und ja, diese Mikroarchitektur, die gibt's überall. So, ich meine, in der Softwareentwicklung ist es ja auch so, ich baue kleine einzelne Komponenten zu einem großen System zusammen. Nur hier kaufe ich mir das ein bei Microsoft, bei Fivetran, bei Snowflake, bei etlichen Anbietern und sorge am Ende nur für den Klebstoff, der da dazwischen hängt und natürlich auch in dem System dann Entwicklungsarbeit. Ne? Aber viel wird mitgeliefert, muss man am Ende sagen. Ne?
Die Zusammenhänge zwischen diesen ganzen Begriffen, die wir jetzt gerade mal so auseinander gedröselt haben, das heißt, die sind auf jeden Fall da und teilweise baut es aufeinander auf, aber vielleicht nicht mehr so viel wie früher, kann man das so sagen, wenn man, weil ich kann mich immer so an früher erinnern und auch an unsere ersten Folgen, die wir ja auch hier zum Thema Digitalisierung mal hatten. Da ging es immer so ein bisschen darum, wir müssen uns erstmal ganz lange Gedanken machen um Daten, und wenn wir dann die Daten haben, dann können wir irgendwann da Intelligenzen drauf anwenden, ob es jetzt KI oder was auch immer ist, aber zumindest zur Aufbereitung. Kann man sagen, dass das vielleicht gar nicht mehr so stark darauf aufbaut, wie es früher mal war?
Also ich glaube, früher hat man das Ganze generalistischer betrachtet. Man hat gesagt, ich baue ein Data Warehouse für meine gesamte Organisation auf. Mhm. Heute würde ich sagen, wir bauen für einen gewissen Business Case oder eine Anwendung Spezialfälle und sage halt, okay, ich strukturiere meine Daten jetzt, nehmen wir als Beispiel, ich möchte irgendwie meinen Kundenservice automatisieren mit einem ChatGPT-Instanz und dafür muss ich mein Handbuch in kleine Chunks untergliedern, damit ich Daten besser finde, damit ich die Auffindbarkeit von Vektorinformationen in einer Vektordatenbank besser finde. Das ist halt dann aber für den einen Spezialcase und eben nicht mehr dieser generalistische Case. Ich baue einen DWA auf, habe ein Datenmodell, was dahinter steckt, habe alle meine Entitäten klar geregelt. Hilft natürlich, wenn man das hat, ist aber kein absolutes Muss, ne? Weil ich glaube, selbst wenn man das hat, muss man am Ende wieder in den Spezialcase reingucken. Was wollt ihr erzielen? Was ist der Outcome? Und ich glaube, das ist wichtig, das zu betrachten.
Gerade wenn wir von generativer KI sprechen, ne? Also da ist es, glaube ich, wichtig, dass man immer Use-Case-abhängig das macht. Es gibt auch nicht die KI für alles. Ja, das kann man sich schon mal abschminken. Also,
schade eigentlich.
Ja, vielleicht wird das mit GPT-5 irgendwie anders realisiert werden können. Aber was wir gerade bei Kunden merken, ist halt, dass ist ja das, was Frederik letztendlich auch gesagt hat und da nochmal drauf eingeht, ist, dass das immer Use-Case-abhängig ist. Ja, also das heißt, ich muss ja die Daten einer KI zum Anlernen zur Verfügung stellen, und es macht ja zum Beispiel ja keinen Sinn, dass ich jemandem Zugriffe dann auch auf eine Ticket-KI gebe, die im First-Level-Support zum Beispiel dafür eingesetzt wird, im Ticketing den Prozess zu vereinfachen und gegebenenfalls den Mitarbeitenden im Ticket- oder im First-Level-Support Arbeit abzunehmen. Dem muss ich ja jetzt nicht die Marketing-KI zur Verfügung stellen, die vielleicht einfach nur ganz simpel dafür da ist, um Bilder zu generieren oder irgendwie schöne Marketing-Texte zu generieren aus bestehenden Informationen. Also das heißt, es ist schon zielführend, das ist ja das, was Frederik gesagt hat, auf einzelne Use-Cases zu gucken und dann zu gucken, wo liegen die dafür zu benötigten Daten in meiner Infrastruktur und wie kriegen wir die in ein KI-System gespeist.
Müssen die Daten denn strukturiert sein oder kann das auch einfach unstrukturiert Datensatz sein?
Ja, es ist immer ein bisschen davon abhängig, was für eine KI wir einsetzen. Also wenn wir jetzt von generativer KI sprechen, also es ist, desto strukturierter, desto besser. Mhm. Wobei wir aber gerade feststellen, dass gerade die neuen Modelle, die wie GPT-4o oder 4o Mini, dass die aus sehr unstrukturierten Daten auch sehr gute Ergebnisse liefern. Also das hat immer damit was zu tun, wie ich meine Chunks anpasse innerhalb der Daten, mit der ich die KI fütter. Und darauf
erklären wir vielleicht einmal, was Chunks sind.
Das sind die Abschnitte, die eine KI zum Anreichern der Informationen nutzt. Also ich teile sozusagen einen Text in verschiedene Chunks, um dadurch das Verständnis der KI zu optimieren. Ja, also ne, ich gucke, wie ist der Text strukturiert. Und wenn dann der Text zum Beispiel viele Absätze hat, gucke ich, dass ich die Absätze vernünftig in Teile eingrenze, sodass er dann eben halt diese Texte, diese Überschriften vernünftig eben halt vektorisieren kann, eine Vektorendatenbank schreiben kann, damit eben halt die KI besser darauf reagieren kann, auf die Anfragen, die wir ihr stellen.
Ich glaube, um das nochmal ein bisschen
greifbarer
zu machen, um es zu übersetzen, am Ende basieren vor allem unternehmensbezogene Use Cases auf RAG, also Retrieval Augmented Generation, was übersetzt bedeutet, sobald ihr eine Anfrage stellt, beispielsweise mein Laptop funktioniert nicht. Was passiert dann? Wir nutzen quasi das Keyword Laptop und suchen das in einer Vektordatenbank. Der Vektordatenbank hat halt den Vorteil, dass es nicht Keyword-basiert ist, sondern Vektoren-basiert. Also das Wort Laptop wird quasi in eine Zahl umgewandelt und sucht nach Ähnlichkeiten in der Vektordatenbank. Das heißt, die Auffindbarkeit ist deutlich besser als Keyword-basiert. Zum Beispiel Confluence ist ein super Beispiel. Das ist die beschissenste Suche überhaupt. Viele Grüße an Atlassian. weil es Keyword-basiert ist und es nicht Vektor-basiert. Ja, also zum Beispiel Elasticsearch ist so eine der bekanntesten Suchsysteme, arbeitet auch Vektor-basiert. Ja, AI-Search von Microsoft auch. Und diese Information, die wir dann aus der Vektordatenbank bekommen, nutzen wir, um einen Prompt zu erzeugen. Also das, was ihr vielleicht kennt, schreibe mir diese E-Mail in schön. Dann packt ihr die E-Mail oder die Information ein. Diese Information, die wir aus der Wissensdatenbank reinholen, die packen wir einfach unten dran, schicken das an das Large Language Model. Das spielt uns eine Antwort zurück und diese Antwort liefern wir wieder an eine API, die dann im Frontend die Antwort anzeigt. Und so geht die Chose halt immer weiter und das nennt sich halt MRAG. Und wenn ich jetzt meine Informationen in einem PDF-Dokument habe, 16 Seiten, und das in der Vektordatenbank reinpacke, ja, dann steht da 17 Mal Laptop und ich weiß gar nicht, in welchem Zusammenhang Laptop, weil es gibt ja auch Keyword-Kombinationen, Laptop kaputt, das ist ein Vektor. So, und je besser ich die Information chunke und vorbereite, desto relevanter wird auch die Antwort.
Ist das eigentlich ein Marketing-Gag von ChatGPT und Copilot, dass die Antworten dann immer so wie getippt rauskommen? Oder ist das, weil im Hintergrund ist, wirklich gerechnet wird?
Genau, also man kann das am Ende auch programmieren. Also es gibt ja vom Microsoft Copilot Studio oder beziehungsweise den Azure Open AI Service und man kann das live rendern, ne? Weil in dem Moment, wo ich die Antwort vom Large Language Model bekomme, ist das einfach nur ein API-Push. Und die Information kann ich natürlich abgreifen und darstellen. Das sieht natürlich deutlich sexier aus. Deshalb machen wir es mal auch meistens in unseren Projekten. Aber man kann das auch in einem Block ausliefern lassen.
Aber dann musst du ein bisschen warten, dann rödelt das
genau,
Ganze erstmal.
Dann rödelt das, dann hast du halt irgendeinen Balken und dann denkst du dir, was macht denn die Kiste gerade? Ja. Sieht ja scheiße aus.
Wie bei der Bilderstellung, so. Weil da ist auch immer, man gibt was ab und dann so, ja, warten. Und dann
das Bild doof,
ja. Und dann, nein, das meinte ich nicht.
Aber was, wenn du schon beim Marketing-Clue des Jahres bist, ich finde ChatGPT allgemein ist die krasseste Marketing-Aktion seit Jahrzehnten. Weil es einfach ein Service, nämlich das Large Language Model, erlebbar macht. Man kann direkt damit interagieren. Man versteht auch, was vielleicht ein bisschen passiert, wenn man sich damit beschäftigt. Aber wenn du mehr willst, musst du dafür bezahlen. So, das ist halt super krass und hat so viele Nutzer und ich bin immer noch sehr fasziniert.
Jetzt ist KI ja auch durchaus ein Buzzword, was wir dieses Jahr erleben. Durch den Hype natürlich auch. Wo steckt KI drin? Also das ist ja immer so für den Endnutzer gar nicht so einfach zu sehen, würde ich jetzt sagen, weil wenn man jetzt auch so Suchabfragen und sowas hat, ist ja nicht immer KI hinter, sondern manchmal gibt es halt diese Kombination mit zum Beispiel den Large Language Models und manchmal vielleicht auch nicht. Ne? Also wie kann man das irgendwie als User auch sehen, wo das hintersteckt oder ist es überhaupt relevant, wo das hintersteckt?
Für mich ist es nicht relevant. Also am Beispiel Business Intelligence. Für den einen ist eine Excel Business Intelligence, für den anderen muss es das High-End Power BI Dashboard sein. Ich glaube, bei KI kann man es ein bisschen generalisieren und sagen, okay, überall da, wo ich Dinge automatisiere, die vorher ein Mensch gemacht hat, also wo menschliche Aktion quasi durch einen Automatismus gelöst wird, das ist für mich KI. Und ob das dann am Ende ein Machine Learning Algorithmus ist, der dahinter steckt, oder ein RPA-Tool, was quasi einfach nur Prozesse automatisiert, muss halt irgendeine Intelligenz hinterstecken. Ob die dann am Ende auf einem Data Science-Algorithmus basiert, ja oder nein, spielt für mich keine Rolle. Ne? Weil auch da, wie wir es gesagt haben, man muss den Business Case betrachten. Häufig wird da mit Kanonen auf Spatzen geschossen. Man will irgendwie ein geiles Large Language Model nutzen, wo ich sage, okay, ja, das ist ein E-Mail-Automatismus, den du eigentlich haben möchtest. Bau dir da 3-4 Pipelines auf und du hast deinen Business Case umgesetzt. Ne?
Also KI-Projekte nicht machen, um KI-Projekte zu machen, sondern eigentlich den Use Case im Hinterkopf haben.
Genau, ich glaube aber auch, dass es tatsächlich viel Marketing ist. Ne? Also das darf man echt nicht. Das ist so ein bisschen, was mir auch so ein bisschen an dieser ganzen Thematik wirklich stört, dass, glaube ich, so eine Überflutung gerade auch stattfindet, so eine Reizüberflutung bei ganz vielen potenziellen Interessenten, ob es jetzt privat ist, ob es jetzt irgendwo auch im Business-Kontext ist, dass sie einfach so eine Reizüberflutung, überall steht KI dran, aber es ist dann nicht wirklich greifbar und auch nicht wirklich KI. Und sich da wirklich ein bisschen tiefer reinzufuchsen und zu gucken, wo kann jetzt wirklich auch dieser Use Case KI bei mir im Unternehmen Mehrwert schaffen. Also alleine mal zu gucken, wie sieht denn mein Wertstrom aus im Unternehmen, um zu gucken, wo kann ich, also ne, wie generiert mein Unternehmen Marge am Ende des Tages und wo kann ich jetzt wirklich hier Prozesse definieren, die es einfacher machen, die ich standardisieren kann, die ich automatisieren kann. Dann sprechen wir vielleicht noch nicht von KI, aber dann kann ich natürlich wiederum weiterspinnen und gucken, wo kann ich jetzt eine KI wirklich auch komplette Neuerzeugung machen oder wie können wir dann Textgenerierung nutzen, um verschiedene Use Cases im Unternehmen im Bereich GenAI dann auch anzugehen. Ja, und ich glaube, dass gerade diese Überflutung, Reizüberflutung dafür sorgt, dass auch viele ein falsches Verständnis dafür haben, was wirklich KI kann und was es auch wirklich dem Menschen, der Gesellschaft vielleicht auch und den Unternehmen auch wirklich nutzt. Und das ist, glaube ich, gerade ein großes Thema, was mich so ein bisschen auch an dieser ganzen Debatte leider stört, dass es überall und jeder Hans und Franz das da irgendwo dran schreibt.
Ja, also deswegen ist, glaube ich, auch dieses Use-Case-bezogene das Schöne und ja auch der richtige Weg, den wir ja zum Beispiel auch mal eingeschlagen haben in unserem SOC, weil hatten wir ja zum Beispiel auch, oder da hat man nun mal Themen wie Fachkräftemangel und Co. und man muss gucken, wie man vielleicht auch da Menschen unterstützen kann bei ihrer Arbeit,
Schnelligkeit erzeugen kann. Haben wir ja auch. Also es geht ja letztendlich darum, das ganze Thema Knowledge Mining. Also wie kann ich das ganze Wissen, das ein Unternehmen hat, verfügbar machen für den Rest der Mitarbeitenden, damit ich genau diesem Thema auch zum Beispiel Fachkräftemangel entgegenwirken kann. Was passiert denn, wenn der Mitarbeitende, der 40 Jahre an der Maschine gearbeitet hat, der ein unfassbar gutes Wissen hat, der das Unternehmen verlässt und keiner mehr weiß, was Phase ist. So, warum kann man das nicht irgendwie schaffen, dass man ein generalistisches Wissensmanagement aufbaut, das mit KI gestützt sozusagen, dann dem Nachfolger oder den nachfolgenden Personen oder Mitarbeitenden dann einfach dieses Wissen zur Verfügung stellt? Na, also Fachkräftemangel ist ein ganz, ganz großes Thema, finde ich. Aber auch daraus wiederum was Neues zu schaffen, neue Businessmodelle zu entdecken, zu identifizieren, neues Geschäft zu generieren und darüber einfach in den Austausch zu gehen. Du hast jetzt gesagt, Use Case abhängig, ja, aber auch da muss man vielleicht mal unterstützen, indem man erstmal Awareness schafft. Ne? Also ihr habt das sicherlich im SOC auch gemacht. Ja, SOC ist ein toller Name, ja, aber konnten sich vielleicht auch nicht jeder was drunter vorstellen am Anfang. Ja. Das heißt, ich muss erstmal reingehen und sagen, ja gut, was kann denn KI? Was wurde schon umgesetzt? Was haben wir damit schon erreicht? Was haben andere Unternehmen damit erreicht, damit sie dann überhaupt das adaptieren können? Und ich glaube, auch da muss man einfach viele Unternehmen gerade unterstützen, diesen Hype auch wirklich für sich nutzbar zu machen und nicht einfach nur hinzugehen und zu sagen, ja komm, ich mache jetzt KI, damit ich das irgendwie auf meine Webseite schreiben kann und einen fancy Use Case abgebildet habe, der mir aber gar nichts bringt.
Ja. Das, was du gerade angesprochen hast, so dieses Wissensmanagement, um da einfach nur nochmal einzuhaken, ich glaube, das wird auch häufig einfach missbraucht. So, da hat man am Ende Informationen, die einfach eine Keyword-Suche ist. So, ich habe 100.000 Dokumente und ich möchte das eine Dokument finden mit den relevanten Informationen, genau den Case. Jetzt gehen aber Unternehmen hin und sagen, ja, du brauchst noch ChatGPT dafür, du brauchst noch jenes dafür, du brauchst noch irgendein Analyse-Tool, was dir dann zeigt, was die Leute suchen, whatever. Das heißt, man geht da direkt teilweise auch mit einem Projekt 60, 70 Tage rein und jeder denkt sich, ach du Scheiße, ich muss auch super viel Geld ausgeben, um KI zu nutzen. Und einfach das auch mal runterzuschrauben und zu sagen, hey, eigentlich ist dein MVP so, dein Minimum Viable Product so eine Suche. Das ist das, was du brauchst. Und wenn das funktioniert und du noch weitere Wünsche hast, dann können wir gerne weiter iterieren, aber halt nicht direkt mit ChatGPT kommen, mit allen Subsystemen und allen Pipapo.
Ich finde das ganz gut, weil jetzt können wir wieder eine Brücke schlagen zur Folge 60, ja, weil da haben wir ganz
Kannst du dich noch daran erinnern, ja.
Ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube, wir haben ja ganz viele Menschen und Organisationen im Wandel gesprochen und New Work und auch hier haben wir das Thema, ne? Wir müssen die Menschen mitnehmen, nämlich das, was Frederik gerade gesagt hat, ist uns bei einem unserer Use Cases aufgefallen, wo wir eigentlich eine sehr geile KI gebaut haben für einen Kunden, auch mit dem beschriebenen REC, also haben Dokumente genommen, haben die vektorisiert, haben die einem Endkunden zur Verfügung gestellt. Und dann haben wir aber das auf die Anwender losgelassen und die Anwender, Endanwender, haben das einfach nur als Suchmaschine benutzt. So, und dann haben wir gesagt, ja, Leute, ne, wir haben den Use Case nicht mit der gesamten Mannschaft gesprochen, sondern mit Teilen, IT-Leitung und Entscheider. Und es haben dann auf einmal End-User benutzt in dem Unternehmen. Und die haben das wirklich nur als Suchmaschine benutzt. So, das hat uns dann erstmal im ersten Szenario.
War in eurer Ehre gekränkt.
Da waren wir in unserer Ehre zutiefst gekränkt, ja, wollten aufgeben und haben gesagt, ja, doofer Kunde. Nein, war es aber nicht, weil im Endeffekt konnten wir ihm nochmal erklären, was die KI eigentlich macht. Also wir mussten diesen Schritt, den man eigentlich vielleicht vorher machen sollte, im Nachgang machen. Und jetzt weiß er, wie die KI benutzt und ist super happy. Aber die Erwartungshaltung muss immer geklärt sein im Vorfeld, weil ansonsten kriegt man ganz viel graue Haare. Und der fällt der Bart aus und
es wird nicht einfacher, ja.
Es wird nicht einfacher.
Wir kennen ja auch die gemeinsame Zeit hier bei der PCO, wo wir in Infrastruktur- und Cybersecurity-Projekten unterwegs waren. Und da haben wir ja, und das passt da ganz gut zu, häufig dieses Lastenheft, wo so alles von A bis Z drinsteht, was man dann im Projekt wie umsetzen darf, was man für Funktionen bringen muss. Geht schon fast in so eine Richtung Werkvertrag, aber wie sieht das bei den KI-Projekten aus? Ich habe gerade schon mal so gesagt, ja, man kann auch erstmal klein starten und initial gucken, so was so dein erster Use Case und darin wachsen. Wie laufen so Projekte ab und kann man so ein Lastenheft überhaupt irgendwie erzeugen in irgendeinem Rahmen für die Anforderung?
Ich glaube, dass es, und das muss man ja sagen, so wenn ihr aus der Infrastrukturecke kommt, das sind viele Hardware-Spezifizierungen, die man da trifft, auch teilweise Software-Spezifizierungen und wie muss die ganze Kiste aufgebaut werden, welche Balkone möchte ich da an meiner Infrastruktur noch anbauen, so mal auf Non-ITler-Basis gesprochen. Und bei einer KI geht es halt häufig erstmal darum zu wissen und auch zu verstehen in einem iterativen Prozess, was will ich überhaupt, ne? Und wie Tim gerade schon beschrieben hat, die meisten kennen nur das Wort AI, vielleicht ein bisschen Gen AI, mal ein bisschen was zu Large Language Models gehört, aber am Ende gehört da eigentlich eine ganze Palette an Technologien und Methoden dazu, die man kennen muss, um dann auch zu sagen, das ist eigentlich das, was ich will, ne? Wir haben auch ein Projekt gehabt, wo wir gesagt haben, okay, wir bauen euch ein Chatbot, aber eigentlich wollte der Kunde eine Suche haben. Ja, aber ehe man erstmal an den Punkt kommt, dass der Kunde es versteht, dass wir verstehen, was der Case ist, da muss man halt erstmal ein Produkt liefern und das Produkt muss dann getestet werden und dann gesagt werden, okay, da fehlt mir jetzt noch das, das und das. Von dem Punkt dann auszugehen und einen Balkon anzubauen, ist nicht mehr schwer. Aber dieses Grundwissen, was glaube ich bei euch vorhanden ist, einfach auf Kundenseite, weil IT macht IT, IT ist alles, IT macht IT, ist bei uns anders, weil wir sprechen häufig mit den Fachbereichen, die kommen aus einer anderen Ecke, die betrachten den Business Case, die wollen Kosten sparen oder Umsatz treiben und das muss ein kreativer Prozess sein. Ja, im Fall von einem Kundenservice, den man wegautomatisiert, kann man ganz klar sagen, ich spare 400.000 Euro im Jahr, wie kommen wir dahin, dass wir das einsparen können? Aber das muss man verproben, weil am Ende kann ich nicht garantieren, dass die Antworten aus einem Large Language Model perfekt sind. Wir können darauf hinarbeiten, dass das so ist, aber das muss ein iterativer Prozess sein. Ne? Wie Tim gesagt hat, Daten müssen vorbereitet werden, vielleicht muss man noch weitere Daten dazu packen, vielleicht muss das Handbuch neu geschrieben werden, das weiß ich ja alles gar nicht. Ja, das ist viel fachbezogener und auch inhaltsbezogener, ne? Weil der Kontext am Ende sehr, sehr wichtig ist. Ne? Bei euch kann ich sagen, okay, wenn ich jetzt das, keine Ahnung, Cat5-Kabel anschließe, dann funktioniert das, weil der Anschluss dafür da ist. Das kann ich ja nicht sagen. Ich kann ja sagen, okay, ihr habt ein Handbuch, ich schmeiß das mal dagegen und guck, was passiert.
Ja.
So, das ist halt deutlich spezifizierter. Ich habe wirklich gar keine Ahnung von Infrastruktur, fällt mir gerade auf.
Ja, da kann ich ja kurz einspringen. Vielleicht, aber ja, das ist so. Also wenn wir Infrastrukturprojekte gemacht haben, war das, oder machen wir immer noch, das ist immer so, du konntest das den Rahmen relativ gut abgrenzen. Ja, du wusstest, für 200 Benutzer, für 300, für 400 Benutzer muss ich ungefähr das und das einplanen. Ich konnte ganz genau mit natürlich ein paar Nuancen, weil immer mal Fehler auftreten konnten, konnte ich aber relativ gut herauskristallisieren, wann wir das Projekt abgeschlossen haben. Wir wussten ganz genau, welche Aufwände wir haben. Wir wussten auch oder wissen auch immer noch, wann wir wie agieren müssen. Und das wird natürlich auch mittlerweile durch die Infrastruktur-Services, die es ja mittlerweile immer mehr gibt, auch einfacher. Ne? Also wenn ich weiß, ich muss eine Firewall irgendwo einbauen, dann weiß ich ganz genau, für die und die Anwenderzahl brauche ich so und so viele Ports. Wenn ich das und das anbinden möchte, dann kostet mich das X. Ne? Und wir haben diese Prediction, diese Vorhersagen in diesem KI-Bereich aktuell nicht. Vielleicht kommt das irgendwann. Ne? Das ist ja natürlich auch so ein Thema, ne? Das ist jetzt nicht, ne? Also man musste vielleicht auch erstmal 100 Firewall-Projekte machen, um das immer besser qualifizieren zu können. Dadurch, dass aber auch das Thema so neu ist und auch so Wandel, so in diesem Wandel so schnelllebig ist und so dynamisch ist, wird es einfach unfassbar schwer, diese Sachen im Vorfeld alle klar zu haben. Na, also man muss den Use Case genau beschreiben, man muss genau beschreiben, wo man und wie man an die Daten kommt und welche Daten wo liegen. Und auch da ist die Empfehlung, nehmt Sample-Daten, jagt ihr einen Storage-Account und baut jetzt nicht erstmal 30 Tage eine API-Schnittstelle, wenn ihr die nicht habt, sondern nehmt erstmal 100, 1000, 9000 Dokumente in einem Storage-Account und lasst die durch ein Sprachmodell jagen und guckt dann, was der Output ist. Also fangt jetzt nicht an, erst im Vorfeld wieder, ne? Das ist auch so ein Learning, dass man nicht erst wieder anfängt, ja, das muss alles super perfekt schon sein, sondern klein anfangen, iterativ vorgehen, gucken, was ist der Output, letztendlich das, was Frederik gesagt hat, und dann diese KI immer besser durch die Embeddings, durch das Prompting immer besser anpassen, damit das erfolgreich wird.
Und noch ein Punkt, da kann ich noch eine kleine Anekdote erzählen, so im Sales-Prozess. Da sagt der Kunde, ja, so und so soll das Frontend aussehen, so, wo ich sage, so, scheiß mal drauf, dass der Button rot sein soll, so, das ist unser kleinstes Problem. So, das ist am Ende 3 Buttons klicken und dann ist der Button rot oder grün. Und wenn du dann willst, dass der pink ist, dann machen wir ihn pink. Aber so die Basics, also das Backend zu bauen, da, wo wirklich die Magie drin steckt, das ist das, wo man wenig predicten kann. Gehen wir mal von GenAI weg, wie den Machine Learning-Bereich, wo wir sagen, keine Ahnung, wir machen Demand Forecasting, wir machen Dynamic Pricing, dann wird das noch viel schlimmer. Weil am Ende habe ich dann einen Algorithmus, den ich selber bauen muss. Es gibt auch viel von Microsoft oder von anderen Systemen, wo da viel mitgeliefert wird. Aber ich muss den Algorithmus selber bauen. Und da kann ich nicht sagen, das kommt bei rum. Noch viel, viel schlechter. Weil ob die Daten sich eignen, ob die in genug, also in einer ordentlichen Datenmenge vorhanden sind, ob die ganzen Spalten sich dafür eignen, wie sind die Daten beschrieben, all solche Parameter, die weiß ich vorher ja nicht. Und ich kann auch nicht sagen, der mathematische Algorithmus wird mir das ausliefern. Weil wenn ich das könnte, dann wäre ich wahrscheinlich Einstein. Aber man muss es halt erstmal umsetzen, ne?
Das klingt so ein bisschen wie der Genehmigungsprozess bei einer Windkraftanlage, den wir in Deutschland ja immer erst bis 110% zu Ende denken, ja. Um dann zu sagen, passt hier doch nicht hin, weil Bürgerinitiative hat gesagt, es ist zu nah am Haus dran.
Weil der Kröten wandern.
Weil der Kröten wandern. Ja. Also eigentlich muss es andersrum sein. Erstmal bauen und dann gucken, wer sich beschwert. Genau. Ne? Genau. Also so ein bisschen in die Richtung. Aber wir haben jetzt ganz viel über IT-Infrastruktur, KI-Projekte gesprochen, habe ich jetzt rausgehört. Wir sind ja ein Cybersecurity-Podcast. Würdet ihr sagen, da gibt es gewisse Schnittmengen mit dem Vorgehen, wenn ich mir so einen spezifischen Use Case im Bereich Cybersecurity angucke? Oder gibt es da auch signifikante Unterschiede? Habt ihr da noch mal ein bisschen was für unsere Hörer, die vielleicht super spezialisiert sind im Bereich Cybersecurity?
Ja, also ich finde ja den Bereich KI im Kontext von Cybersecurity einen sehr spannenden Bereich, muss man ja sagen. Weil wir da natürlich durch, ich meine, soweit ich das richtig weiß, machen wir da ja auch was,
ja.
Als PCO im Bereich KI. Also da kann man natürlich super viel, so Anomalieerkennung oder wo kommen Angreifer her, wenn man das über so Heatmaps mitbekommt und kann natürlich dann auf Basis von solchen Predictions oder Vorhersagen, kann man natürlich dann sehr stark auch Entscheidungen treffen, automatisierter. Ja, also das heißt, wo noch vielleicht heute ein Mitarbeiter von uns sitzt, der dann manuell da irgendwie was macht, können wir diesen Mitarbeitenden sicherlich in Zukunft entlasten und das automatisierter und einfacher durch eine KI gesteuert machen. Wenn wir wissen, auf den Endpunkt kommen immer die gleichen Anfragen und es passiert immer in verschiedenen oder dem gleichen Schema, ja, dann wissen wir auch durch eine KI angelernt, alles klar, da müssen wir nicht mehr den Kollegen befragen, sondern das können wir vorhersagen und eben halt automatisch lösen. Also ich finde diesen Bereich super interessant. Das ganze Thema, wo wir jetzt auch mit den ersten Kunden dran gearbeitet haben, das ist auch, was Frederik gerade gesagt hat, das ganze Thema Ticketing, Ticketautomatisierung, Ticketschleifen automatisieren in Richtung unserer Endkunden, für uns als Service, aber natürlich auch für unsere Kunden als Service bei uns einzukaufen, der dann sozusagen auch deren First Level im Bereich unter anderem Cybersecurity in Kombination mit unserer Infrastruktur entlasten kann. Und ich glaube, auch eine Microsoft, wenn man sieht, wie viel massiv Geld die zum Beispiel als Cybersecurity-Hersteller auch in diese Themen investieren, ja, um diese ganze Cloud-Infrastruktur, alles das, wo wir drauf zugreifen, das sicherer zu machen, dann ist das schon etwas, wo super viel Potenzial ist aus meiner Sicht, wo man, glaube ich, auch es doch ganz viele Szenarien gibt, wenn wir von Bilderkennung, wenn wir von anderen Sachen sprechen, die wir heute ja gar nicht thematisiert haben, wo es auch Angriffsvektoren sicherlich in Zukunft mehr und mehr geben wird, Deepfakes, all dieser Kram, der ja wirklich noch passieren wird. Wir haben es jetzt ja gerade gesehen bei der Kampagne Kamala Harris gegen Donald Trump, was passiert, wenn man KI zum Beispiel nicht reguliert. Und was da für Bilder bei rauskommen, ja. Da hat Elon Musk mal eben kurz seine bildgenerierende KI für alle freigeschaltet, die nicht reguliert ist. Und dann konnte man mal eben schnell die Bilder von Kamala Harris mit Donald Trump machen. Ich will sie jetzt nicht beschreiben, guckt sie euch an. Gibt's online, kann man googeln. aber wir haben ganz viele andere Vektoren, die natürlich dann in Zukunft noch mit reinspielen, wo wir einfach gewappnet sein müssen. Und ich glaube, dann kann eine KI auch nur mit KI irgendwie unterstützt werden.
Bevor du vielleicht antwortest, Frederik, auch nochmal an der Stelle. Tim, würdest du sagen, in der Cybersecurity sind diese Daten, die wir zum Beispiel zur Anomalieerkennung dann durch die KI nutzen können, schon mehr vorhanden und auch qualifizierter als vielleicht in einem klassischen IT-Kontext, wo es dann darum geht, erstmal 9000 Dokumente auszusuchen, die ich an so ein Large Language Model gehe. Würdest du dem auch zustimmen oder wie ist so die Unterschiede dort?
Also ich kenne jetzt unsere Systeme da nicht, aber was ich so weiß, haben wir, glaube ich, da sehr viel Material, sehr viel besseres Material zur Verfügung anhand von Dokumentation und Informationen. Auch durch das automatische Erstellen von Tickets und von Ticketinformationen, die wir auswerten können über zum Beispiel ein Sprachmodell. Wobei, das ist ein bisschen tricky, da kann sicherlich Frederik gleich noch ein bisschen was zu erzählen. Gerade so Tickets zu vektorisieren, zu chunken, das ist, glaube ich, nicht ganz so trivial. Aber ich glaube, dass man da eine ganz gute Datenbasis hat, die man nutzen kann als Unternehmen. Sofern das halt alles dokumentiert ist. Ne? Das ist immer das Wichtigste. Also wenn ich natürlich jetzt ein schlechtes Ticketsystem habe, wo die Tickets nicht vernünftig gepflegt werden, wo ich keine vernünftige Wissensdatenbank habe dahinter, auch im IT-Security-Umfeld, ja, dann bringt mir auch die beste KI nichts.
Ja. Man muss ja sagen, dass für uns in der Cybersecurity die wichtigsten Daten eigentlich die sind von den Systemen. Ja. Sage ich jetzt mal, wenn man es mal runterguckt, auch weg von Tickets, wo vielleicht auch Anomalien auftauchen können, aber eigentlich ja die Logs, die irgendwo in den Systemen schlummern und dass IT-Systeme Logs schreiben, das ist schon ein bisschen länger so. Also irgendwo liegen die Daten, sage ich jetzt mal. Vielleicht müssen sie hier und da mal irgendwo zusammengeführt werden. Sag ich mal auch, dass sie fähig sind zu korrelieren. Aber auch das gibt es nicht seit gestern oder seit ChatGPT, sondern das gab es auch schon vorher. Und das hat jetzt wahrscheinlich nochmal so ein bisschen einen Anstoß einfach gegeben. Aber ich glaube auch, dass man da in der Cybersecurity-Welt schon deutlich, deutlich weiter ist.
Log Analytics, ne, zum Beispiel im Azure-Kontext, ja, wo ich ja dann meine Log-Files aus meinem System dann auch anbinden kann, egal ob sie on-prem sind oder ob sie in der Cloud sind und darüber dann natürlich auch, ich bin jetzt natürlich nicht, aber ich, so wie ich Microsoft kenne, wird es einen Copilot für geben, der das analysiert. Also von daher wird es da natürlich auch diese Log-Tonnen, die wir benutzen, auch die sind natürlich interessant, mal über eine KI zu analysieren. Warum denn nicht?
Ich glaube, wo man auch nochmal ansetzen kann, ich komme nicht aus dem Infrastruktur-Cybersecurity-Bereich, aber ich glaube, jede Zeit, die man investieren kann, um daran zu arbeiten und eben keine E-Mails zu schreiben oder irgendwelche repetitiven Aufgaben zu machen, das verbessert auch die Cybersecurity von eurem Unternehmen. Und ich glaube, wenn ihr Aufgaben habt oder Themen habt, die man automatisieren kann, dann fängt da auch KI an und hat einen sehr, sehr großen Anteil auch einfach an der täglichen Arbeit. Und ja, es gibt auch Anomalie-Detection. Ja, man kann das alles machen. Das ist auch alles schön und gut. Aber ich glaube, man sollte eher so an Support-Tätigkeiten im ersten Schritt denken. Beispielsweise GitHub Copilot spart brutal viel Zeit, erhöht die Code-Qualität, die man am Ende produziert. Und ich glaube, das kann auch schon dafür sorgen, dass das Produkt, was ich am Ende entwickle, sicherer ist. So, und spart mir einfach auch Zeit, die ich für andere Dinge nutzen kann.
Ja, gerade so Fehleranfälligkeit. Ne? Genau. Desto weniger Fehler ich mache. Ich denke, wenn wir bei unseren Kunden irgendwie im Security-Bereich dann operieren, dass es natürlich da auch wichtig ist, dass wir weniger Fehler machen. Und wenn eine KI da im generativen Bereich unterstützen kann, dass wir eben halt weniger Fehler machen, durch eine gute Dokumentation, durch Abfragen oder durch Automatisierung dann im Endeffekt, das ist ein wichtiger Punkt. Ja.
Automatisierung war für uns auch so ein Game Changer nochmal in der Schnelligkeit, weil auch das ist ja in der Cybersecurity nicht ganz unwichtig, wenn man irgendwo was aufschlägt, auf schnell reagieren zu können und das schnell bewerten zu können vorher, damit man auch reagieren kann, wenn man das muss. Also da würde ich auch sagen, dass das
Triage, ne, ist ja auch so ein Thema bei euch. Also warum nicht einfach sagen, wenn ich jetzt da 100 Fehlercodes habe, ja, und die zusammen zu clustern in vernünftige Cluster sozusagen, um dann natürlich eben halt nur noch die 5 Tickets dann am Ende zu bekommen, die auch wirklich wichtig sind, ja, und nicht mehr. Und sowas kann eine generative KI natürlich alles unterstützen, weil ich einfach ganz viel im Vorfeld schon abfilter und wegfilter und habe dann am Ende dann nur noch die 5 wichtigen Tickets, die dann der Kollege oder die Kollegin lösen muss und muss nicht mehr irgendwie 5000 Tickets durchwühlen und gucken, welches davon jetzt ein super wichtig, super important Ding ist. Oder ich cluster das in Richtung Clients, in Richtung Server und kann so schon eine Vorqualifikation viel besser gestalten, damit ich halt viel weniger arbeiten muss letztendlich und der Prozess, wie du sagst, effizienter und besser gestaltet werden kann.
Ja. Ich habe auf jeden Fall gemerkt schon, wir haben uns ein paar viele Fragen für euch überlegt. Aber teilweise habt ihr die schon beantwortet.
Wir reden zu viel. Ja,
das vielleicht auch, aber teilweise habt ihr sie auch schon beantwortet. Also wir hatten nochmal so das Thema, wie wichtig Scheitern ist. Und ich glaube, da kann man anhand euren iterativen Prozessen, so wie ihr es mal genannt habt, merken, dass man durchaus auch mal scheitern darf. Ich denke,
Scheitern ist wichtig.
Da stimmt ihr mir bestimmt zu. Und wir wollten nochmal über Ansprechpartner reden. Das sehen wir ja auch so als Vergleich nochmal in Richtung der Cybersecurity-Welt, dass es durchaus auch manchmal für die Cybersecurity ganz nett ist, wenn man auch mal Ansprechpartner außerhalb der IT hat, die dann vielleicht auch wirklich mal Business-Risiken bewerten können. Da würde ich jetzt mal sagen, ihr redet wahrscheinlich mehr mit Leuten außerhalb der IT anstatt mit der IT, und das sollte auch so sein, oder?
Ja, also ich glaube, wie ich schon vor ein paar Minuten gesagt habe, am Ende kann ich Umsatz treiben oder Kosten sparen. So, das kann man natürlich auch im IT-Bereich machen. Ich glaube, da gibt es andere Hebel, wie beispielsweise Cloud-Solutions zu verwenden, anstatt dann die Kiste im Keller stehen zu haben. So. Aber im Fachbereich ist es halt einfach häufig und aktuell leider noch dieser, ich spare erstmal Kosten. Ne? Nehmen wir mal das Beispiel vom Support, Customer Support. Ja klar, wenn ich dann eben First oder Second Level Support nicht mehr brauche, weil es eben die KI löst, ja, perfekt, dann spare ich Kosten. Ja, aber ich glaube, und da müssen Unternehmen einfach hinkommen, wie kann ich damit Umsatz treiben? Ne? Wie kann ich mein Produkt damit verbessern? Wie kann ich vielleicht auch einfach meine Servicequalität erhöhen, um dann eben auch zu sagen, ich treibe den Umsatz nach vorne. Ne? Das ist ein deutlich größerer Hebel, der häufig vernachlässigt wird, weil klar, wenn ich irgendwie 200.000 Euro spare und nur 100.000 Euro reinstecke, das amortisiert sich definitiv über 2 Jahre, mega Case. Aber was passiert, wenn ich mal darüber nachdenke, mein Produkt smart zu machen? Ich glaube, es gibt mittlerweile viele Unternehmen, die entweder ein E-Commerce-System haben oder eben ein digitales Produkt zu ihren analogen Produkten. Denkt doch mal in die Richtung, was passiert, wenn ihr das ergänzt. Ne? Ich glaube, da gibt es schon viele Systeme. Letztens meine Steuer gemacht, das wird immer intelligenter und die denken natürlich super bezogen auf solche Sachen, weil es im B2C-Bereich ist, aber der B2B-Bereich hat auch genauso Möglichkeiten, Service zu verbessern, den Umsatz irgendwie anders zu treiben.
Alleine jedes Unternehmen, das so einen doofen Chatbot auf der Webseite hat, den mal vernünftig zu bauen, dass er auch die richtigen Antworten gibt, ist schon, glaube ich, Weltklasse wäre das.
Ja, also denk mir mal in andere Bereiche. Ne? Ich bin ein Online-Shop für Autoteile. Oder für Fahrräder. Beispiel ein Fahrrad. So, mein Fahrradpedal ist kaputt. Ich mache ein Bild von dem Pedal, schicke das in den Chat rein. Im Produkt- oder Produktinformationsmanagementsystem ist dieses Bild hinterlegt. Ich finde das auf und sage, hier willst du das bestellen für 5 Euro. Ja, geil. So, das ist halt genau das, was sich Leute wahrscheinlich wünschen. Ne? Und eben nicht, ja, ich suche jetzt mal im Katalog von 4000 Dokumenten, von 4000 Produkten ohne vernünftige Vektorsuche ein Pedal für mein Fahrrad. Ja, geil. So, das ist ja nicht das, was sich jeder wünscht, sondern eher so einen smoothen Übergang. Und ich glaube, da gibt es zig Use Cases, die man umsetzen kann, die mittlerweile deutlich schneller und einfacher umsetzbar sind. Ja.
Apropos Use Cases und auch positiver Veränderungen, wenn man jetzt mal so den Fahrradshop sieht, der da sich vielleicht noch eine Scheibe von abschneiden kann. Ihr habt vorhin immer wieder über Gen AI gesprochen. Ist das so ein bisschen das Tooling oder das, wie nennt man das, Konzept, ich kann es gar nicht so genau fassen, was so die KI-Projekte gerade im Positiven auch verändert, würdet ihr das so sagen?
Ich glaube, es macht es erlebbarer und die Hürde ist geringer, weil man es einfacher versteht. Für mich ist es eher eine Sache, dass man dann andere Dinge vernachlässigt, ne? Beispielsweise Lagerbestandsoptimierung, Lieferkettenoptimierung, so Dinge, wie ich das gerade angesprochen habe, eine einfache Vektorsuche auf der Webseite, die reicht halt manchmal auch schon aus, ne? Dann will man das mit Gen-AI erschlagen. Der Riesenvorteil ist es halt, man verarbeitet Informationen in natürlicher Sprache. Also das, was dem Menschen am naheliegsten ist und eben nicht, ich suche ein Keyword, sondern ich gebe irgendwas ein, was ich gerade im Kopf habe und bekomme eine Antwort dazu.
Also ein Bild oder ein Text oder Bild, was ein Text, auch immer. Ja.
Denk dir aus, was du willst, aber ich benutze ChatGPT und schreibe am Anfang rein, hallo. Es ist ja völlig weird, weil...
Danke.
So, ja, danke. Ja. Aber es ist halt das, was ich mir so im Kopf denke und dann sage, hallo, ich hätte gern eine Auflistung an Business Cases für mein Unternehmen. Und es antwortet, hallo, na klar, hier ist eine Auflistung. So, und das ist schon absurd, in welcher Welt wir uns bewegen, aber es ist halt das, was der Mensch braucht.
Ne? Ja, und ich glaube, dass der Hype, der wurde jetzt auch, der ist einfach da. Und deswegen ist es auch gut so, ja, dass durch Gen AI jetzt einfach Menschen damit in Kontakt kommen. Also jeder spricht davon. Ne? Meine Mutter macht jetzt Schulvorbereitung dafür, ja, und nutzt das. Oder also jeder spricht darüber. Und ich glaube, dass das einfach jetzt so ein bisschen dieser Kickstarter war vor, das ist noch gar nicht so lange her, um jetzt einfach dieses Thema so ein bisschen, ja, greifbarer zu machen. Und ich glaube, dass das eigentlich, das Gen-AI-Thema eigentlich so gerade im Hype-Cycle sowieso gerade on peak ist. Also das Teil der Ernüchterung kommt noch oder fängt gerade an, man weiß es nicht. Aber es ist schon was aber auch vielen hilft. Ne? Gerade dadurch, dass ich eigene Dokumente mit reinbringen kann und einfach dadurch irgendwie dann doch schon ein bisschen was verbessern kann.
Also auch Schnelligkeit. Prozess.
Genau, Effizienz, Genauigkeit, weniger Fehler. Alles das, was ich so vorbereitet vielleicht mache. Wir waren jetzt beim Kunden, da geht es so ein bisschen um das Jobprofiling zum Beispiel, das besser zu matchen, ne? Weil da hatten wir genau das Thema, was Frederik gesagt hat. Ja, die suchen jetzt in irgendeiner Datenbank nach. Ja, der hat Führungsqualität als Beispiel. Ja, wir brauchen aber noch 3-4 andere Parameter. Ja, und warum nicht einfach über eine KI genau dieses Thema zu befragen? Also warum schreibe ich nicht über einen virtuellen Assistenten? Ich brauche die und die Anforderung für den und den Kunden und dann kriege ich direkt per PDF, ja, die kriegen eine Beschreibung, ja, Kurzbeschreibung des entsprechenden Jobprofils. Ja, und ich kriege dann direkt auch die Jobprofile zum Beispiel als PDF aus dem Dokumentenmanagementsystem oder aus dem Storage-Account, den ich angebunden habe oder wo auch immer die Dokumente liegen, kriege ich direkt dargestellt. Ja, und der Mitarbeitende muss halt nicht in seinem doofen ERP-CRM-Tool da stundenlang nach irgendwelchen Kandidaten suchen, sondern er kriegt sie auf Basis seiner Anforderungen, die er vom Kunden geschickt bekommt hat, kriegt er sie direkt rausgegeben. Und ich glaube, das macht es dann auch so verständlich, weil wir alle Menschen irgendwie damit gut klarkommen, also als Nutzer. Wir müssen halt nur dahin kommen, dass auch die Nutzer verstehen, wie ich es richtig bediene. Ja, also das ist das, ne? Wie schreibe ich Prompts? Ja, also damit fängt es ja schon an. Also was ist eine gute Eingabe, um die Qualität des Outputs, der Ausgabe zu optimieren? Und
spricht man ja auch manchmal von im Vorreiter von einem Google-Hirn, ne? So,
ja,
also
ja,
wissen, was also, ich bei Google eintippen muss, damit ich das richtige Ergebnis
kriege. Ja, genau. Wie oft kriege ich wirklich irgendwie Vorschläge von, ne, irgendwem? So, ich habe mir jetzt mal ein bisschen was ausgedacht hier zu irgendeinem Thema und dann kriegst du da so 3 Vorschläge geschickt. Ist ja egal jetzt woher. Und du merkst sofort, ja, das wurde mit General generiert. Also da ist einer zu ChatGPT gegangen und du weißt ganz genau, weil so. Und deswegen sage ich, nehmt euch mal 5 Minuten, guckt, wie man richtig Prompting macht, also wie man richtigen Eingaben für eine KI macht. Die sind dann auch mal irgendwie 5-6 Sätze lang, ja. Aber dann ist das der Output auch besser. Und dann gehe ich genauso wie im Projekt vor und optimiere das Prompting und gucke eben halt, wie kann mein Output, den ich gerne haben möchte, wie kann der optimiert werden? Ja, indem ich einfach nochmal Rückfragen stelle, nochmal nachfrage und dann wird eben halt der Output dann irgendwann, soll er so sein, wie ihr euch den vorstellt.
So Trial and Error quasi.
Ja, genau. Ich glaube halt, und das wird wahrscheinlich mit ChatGPT-5 nochmal krasser werden, dass das Prompting gar nicht mehr so interessant ist, so, weil es einfach besser versteht. Aber denkt mal in der Richtung, dass man gar nicht mehr mit einem Chat kommuniziert, sondern ich bin in einem ERP-System und ich drücke auf den Knopf und meine KI zieht sich alle Materialpreise, die es gerade am Markt gibt. Beispielsweise Stahl, kauft mal Stahl ein. Stahl kostet momentan jeden Tag anders. So, ich bin.
Und Strom ist ja eigentlich das Szenario.
Selbe Szenarien, also immer, wo ich Material einkaufen möchte. Ich kann die Informationen, die Preise online abrufen, mit einem Webcrawler, mit einer API, die mir angeboten wird, whatever, und spiele die direkt in meinem ERP-System aus, drücke nochmal auf den Knopf und das Angebot wird erzeugt und ich muss gar nicht mehr im Chat kommunizieren. Ich glaube, das ist das, wo Unternehmen hinblicken müssen, weil dann eben auch das Onboarding viel, viel einfacher ist, ne, und auch nochmal deutlich größerer Effizienzboost da ist, weil dieses Informationen abgreifen aus dem Web, das Darstellen in einem Angebot ist deutlich einfacher umzusetzen, als einen Chatbot zu bauen, der die Informationen abgreift, der dann nochmal prompt-engineert wird, um dann die beste Antwort zu geben. Und plus, ich muss die Mitarbeiter noch schulen.
Ne? Ja, also, oder allein sowas wie Geschäftsberichte schreiben oder für Verantwortliche dann eben Zahlen zusammenzusuchen. Oder natürlich kann ich das über ein BI machen, das ist schon cool. Na, aber wenn ich einen virtuellen Assistenten habe und ihm vorgebe, welche Zahlen ich jetzt brauche, wie er es ausformulieren soll, und dann einfach auf den Knopf drücke und am besten das sogar noch in der PowerPoint als Skript für PowerPoint und dann noch unser CI dann drüber jagen und dann hast du es innerhalb von 5 Minuten fertig.
Also,
und musst halt nicht da irgendwie 2 Tage an der PowerPoint rumbasteln.
Ne? Jetzt brauche ich 7.
Ja, aber das ist absurd.
Wir sprechen nochmal.
Schaut euch mal Snowflake Cortex AI an. Was die da released haben, ist für mich absolut der Tod eines BI-Systems, zumindest mal für die Ad-Hoc-Berichte. Weil was macht das System? Du schreibst einen Prompt, der dir sagt, bitte liefer mir die Geschäftszahlen vom letzten Jahr. Cortex AI geht hin und übersetzt das in ein SQL-Skript, feuert das gegen die Snowflake-Datenbank ab. Die Daten, die zurückkommen, werden an ein Large Language Model gespielt, was dann wiederum eine Analyse macht zu deinen Daten. Das heißt, jede Ad-Hoc-Analyse zu deinen eigenen Daten, die im DBH liegen oder in irgendeiner Datenbank liegen, kannst du damit zunichte machen. Also du brauchst keine Menschen mehr, die irgendwie 7 Stunden Excel-Tapeten zusammenschustern, wenn die Daten in einer SQL-Datenbank vorliegen. Und ich glaube, das zeigt halt, es gibt zigtausend Use Cases, es gibt zigtausend Technologien. Man muss sich den Fall angucken, evaluieren, was da technologisch Sinn macht, auch methodisch vorzugehen. Und ich kann halt nicht sagen, das löse ich mit Firewall X und Y und das kostet dich Z.
So, ja, auch welches Sprachmodell, ne? Also wir sprechen ja gerade nur von OpenAI und ChatGPT, es gibt ja auch noch andere, ne? Also welche Eigenschaft soll denn dann ausgegeben werden? Also wie soll das Modell letztendlich auch mir den Output liefern? Also zum Beispiel wissen wir alle, dass ein ChatGPT super kreativ ist. Ja, dann gibt es aber auch andere, die sind halt nicht so kreativ, Mistral zum Beispiel, die sind eher so auf harte Fakten so. Ne? Und du kannst natürlich das immer so diese Kreativität auch einstellen im Modell. Aber wenn ich vielleicht eher mit Patientendaten arbeite oder mit bestimmten harten Fakten, wo ich auch jetzt nicht irgendwie Mühe an Kreativität rein darf, ja, dann muss ich vielleicht auch ein anderes Modell wählen. Ne? Oder Llama gibt's auch, Llama vom Meta. Ne? Das ist auch gerade, glaube ich, vorletzte Woche ein neues Release rausgekommen. Auch die gehen in die richtige Richtung. Ja, und man kann sich dann eben halt auch auf Basis seiner Bedarfe letztendlich dann auch nochmal das richtige und ein anderes Sprachmodell auswählen, damit man diesen Use Case auch wirklich am besten dann auch abdeckt.
Und dann auch noch ein Punkt, Small Language Models, ne? Also mit Phi-3, was Microsoft entwickelt hat, ist quasi das Large Language Model in klein, was man dann eben auch auf Endgeräten laufen lassen kann. Ne? Was, glaube ich, auch häufig Anwendung haben wird, weil diese Large Language Models einfach auch super groß sind und für die meisten Anwendungsfälle viel zu überdimensioniert sind, wenn du nur eine Sache machen möchtest. So, und das ist brutal, wie viel.
Bin echt mal gespannt, was jetzt mit im September stellt ja Apple neue iPhones vor. Ich bin echt mal gespannt durch die Kooperation auch mit OpenAI und durch die Entwicklung deren eigenen Chips, was die da raushauen. Ich kann mir schon vorstellen, dass genau in diese Richtung geht, irgendwie auf dem Endgerät irgendwie was zur Verfügung zu stellen, was eben diesen Use Case noch besser abbildbar macht.
Ja. Das wäre eigentlich also wir haben ja mal ganz am Ende einen Ausblick. Oh. Ne? Und ihr hättet jetzt genau das nutzen können, um mit uns in die Glaskugel zu gucken. Aber man kommt ja bei euch beiden fast gar nicht dazwischen. Also, man müsste sich,
tut uns leid.
Man müsste sich eigentlich mit den beiden eigentlich mal einschließen. Ne?
Ich sage also, ja, Tim ist ein guter Auszubildender
für uns. schnappt euch die beiden, das nehme ich schon mal vorweg. Aber wir haben
natürlich, die haben ja eine Chance. Ne? Also ja, ja, alle Zuhörer haben eine Chance, die ja, uns kennenlernen wollen. Tinder.
Microsoft Bier-Event?
Oder? Nein, es gibt kein Bier-Event. Aber wir beiden sind ja auf dem Security-Kongress und haben da einen Vortrag.
26.09.
26.09.
Lohnt sich. Lohnt sich. Dann kann man euch beiden nochmal kennenlernen
nochmal mit euch hier. Alles, was wir heute nicht thematisiert haben, thematisieren wir
das da. Das wird es vielleicht gar nicht mehr geben, aber nein. Ja.
Da bauen wir, da bauen wir auch so Luftschlösser. Da bauen wir Luftschlösser und zerreißen sie.
Perfekt. Ich möchte kurz zu bedenken geben, dass die Folge eventuell nach dem Security-Kongress erscheint. Deswegen vielleicht nur kurz zur Information für die Zuhörer, die das jetzt hören, und es ist der 26.09. schon vorbei. Das war
ein absolut geiler Vortrag.
Ja, genau.
Dann könnt ihr das, euch die beiden danach.
Ihr könnt das Real Life sehen und sie dann auf dem Microsoft Sommerfest kennenlernen oder wo auch immer. Und euch für den sechsten Kongress anmelden, dessen Termin dann noch bekannt gegeben wird.
Sehr gut. In diesem Sinne würde ich sagen, machen wir trotzdem ganz kurzes Glaskugel gucken und Ausblick, damit ihr nicht die längste Folge der Podcast-Historie werdet. Darf jeder einen Use Case nennen, wo er denkt, dass da so die Hauptstärke der KI liegt und wo sich vielleicht auch man sich aktuell am meisten mit beschäftigen sollte?
Für mich absolut RAG-Technologie, also Retrieval Augmented Generation, ist ein absoluter Turnkey gewesen, neben ChatGPT die Macht von Large Language Models zu nutzen, um Informationen, die kontextbezogen vorliegen, einfach an ein Large Language Model zu knallen und darauf eine Antwort zu bekommen. Super interessante Technologie, kann man ganz, ganz viele Use Cases mit abbilden.
Tim?
Zukunft und Glaskugel. Ich weiß jetzt nicht, ob es einen Fachbegriff für gibt, aber dadurch, dass wir ja nicht diese eine generative KI für alles bauen, glaube ich, dass uns in Zukunft noch ganz viel das Thema begleiten wird, multimodale oder also verschiedene Modelle, die verschiedene Use Cases abbilden, aber die wir vielleicht dann doch über ein zusammengebrachtes Frontend irgendwie konsolidieren. Also ich glaube, dass da noch ganz viel Musik drin ist, kleine KIs zu bauen, kleine Modelle zu bauen, die wirklich immer mehr den Use Cases für Menschen, für Privatpersonen, aber auch eben halt für Unternehmen. Und ich glaube, da ist noch ganz viel Musik drin, dass wir da noch ganz viel erfahren werden und ganz viel erleben werden in der nächsten Zukunft.
Sind wir gespannt. Marcel und ich werden das in unserem Maße weiter verfolgen. Vielleicht laden wir euch ja auch gemeinsam zur 120. wieder ein. Who knows? Also in diesem Sinne, ganz, ganz vielen Dank für die ganz, ganz vielen Use Cases, die ihr auch schon vorher genannt habt, und natürlich auch für das Glaskugelgucken am Ende. Und ich würde sagen, die letzten Worte hat wie immer Marcel, der sich heute auch ganz kurz fasst.
Ich fasse mich ganz gut. Ich habe auf jeden Fall ein bisschen mehr verstanden, als ich vorher wusste von dem Thema.
Das ist schon mal viel wert.
Das passiert selten.
Das ist schon mal gut.
Normalerweise kommt da nicht so schnell und rein. Ich stelle mir jetzt auch mal die Frage, ist es KI oder ist es keine KI? Ich glaube, das kann ich vielleicht ein bisschen besser einschätzen. Ich hoffe, dass wir irgendwann auch mal die Use Cases im Privatbereich vielleicht mehr haben, was so diese ganze Vernetztheit mit Geräten an sich geht. Ich stelle mir immer so in so einer heilen Welt vor, ich setze mich ins Auto, ich fahre nach Hause, das Auto weiß, wann ich zu Hause ankomme, die Wohnung wird im Winter hochgewärmt und dann komme ich zu Hause an, das Licht geht an, es wird, keine Ahnung, der Zapfhahn aktiviert sich, ich kriege ein Bier. So diese ganze Home-Automation, Energiemanagement, all sowas, ne? Du hast es eben mit den Strompreisen gesagt oder hattet ihr beide gesagt. Das ist vielleicht auch nochmal ein Punkt, wo es noch mehr in die private B2C-Schiene geht, wo die Leute das vielleicht so das erste Mal nochmal für sich selber greifbar bekommen und dass wir dann alle vielleicht auch zu so Botschaftern von KI werden, die das dann auch im Unternehmen einfordern mit unserer Generation. Das ist vielleicht das, wo ich sagen würde, wenn ich mal in die Glaskugel gucken würde, so als Laie, dann hoffe ich mir, dass wir das vielleicht zur 120. Folge schon so weit haben, dass da vielleicht etwas besser geworden ist. Ja, danke, dass ihr dabei wart, war sehr spannend. Wie gesagt, ich habe ein bisschen mehr als die Hälfte verstanden, würde ich sagen. Und in dem Zuge wünsche ich uns noch einen schönen Resttag und einen tollen Kongress mit vielen tollen KI- und Security-Themen vor allen Dingen. Ja. Und damit würde ich sagen, ihr dürft die Empfangsgeräte jetzt abschalten.
Macht's gut.
Das war der IT ist alles Podcast mit Marcel Sievers und Julius Hölche. Vielen Dank fürs Zuhören. Präsentiert wird der Podcast von der PCO. Die Vermarktung übernehmen Ulf Masselink und Jana Plogmann. Der Schnitt kommt von René von der Haar und die Musik wird produziert von Markus Nögel. Bis zum nächsten Mal.